Heute habe ich den Christian zu Besuch. Hallo Christian,
Hallo, grüß dich, Jana.
schön, dass du da bist und mein Gast heute bist. Ja, Christian und ich haben uns kennengelernt im letzten Jahr. Und in den Gesprächen, die wir hatten, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich das gleiche Anliegen haben. Wir begleiten und unterstützen Kinder, Heranwachsende, also Jugendliche und Erwachsene dabei, ihr ganzes Potenzial zu entwickeln und zu entfalten in diesem Prozess. Und da haben wir mehrere Themen heute, die wir zusammen besprechen wollen. Hauptsächlich in die Richtung Schule, würde ich mal sagen, und in dem Bereich. Ja, Christian, wie geht's dir heute?
Ja, danke schön. Positiv erregt, freue mich. angeregt, dass ich hier sein kann. Und genau, also unser gemeinsames Anliegen, ich bin jetzt sozusagen hier für die Fraktion Schule. Langjähriger Lehrer an der Waldorfschule, eigentlich schon pensioniert, aber ich bin jetzt schon im vierten Jahr sozusagen im Überhangmandat und unterrichte noch im kleinen Umfang und mache Coaching und solche Dinge.
Sehr schön und sehr
In der
engagiert.
Tat treffen wir uns in einem bestimmten Anliegen, da kommen wir auch gleich drauf zu
Da
sprechen.
kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Genau, sehr schön. Ich freue mich jetzt auf unser Gespräch und würde auch gleich starten mit dem Thema, wie das aktuell in dem Schulsystem so aussieht. Also ich rede jetzt mal von der Regelschule, von der öffentlichen Schule. Wie ich mit Erschrecken wahrnehme als Mutter, aber auch im Umfeld mit meinen Freunden und Bekannten, wie schwierig das wird, wie an unseren Kindern, sage ich mal, rumoptimiert wird, würde ich jetzt schon fast sagen. Also diese Druck und Bewertung, den wir gemeinsam aushalten müssen, also das beobachte ich mit Erschrecken. Und ich mag mich nicht erinnern, also man sagt ja schnell, früher war alles schöner, also würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber ich mag mich nicht erinnern, dass ich schon in der vierten Klasse so viel Hausaufgaben hatte oder wie schnell eben diese Bewertung ist, man muss optimiert werden oder abgeklärt werden. Und ich weiß nicht, wie deine Beobachtungen in Deutschland sind. Das ist das, was ich jetzt hier in der Schweiz bei meinen Kindern und im Bekanntenkreis extrem wahrnehme. Und das besorgt mich. Ich versuche, meine Kinder natürlich zu stärken und ihnen Halt zu geben. Aber ich finde das, ja, sehr schade. Wie nimmst du
Ja,
das wahr?
in der Tat, da ist viel Leid. Und unser Schulsystem ist, würde ich sagen, eine große Angstmaschinerie, wo eigentlich alle Beteiligten unter Druck stehen und Angst haben. Also die Lehrer haben Angst vor den Kollegen, vor den Curricula, vor den Prüfungen, die das Maß aller Dinge sind. Die Bewertung, die Noten sind das Maß aller Dinge. Und jeder kommt eigentlich in die Rolle, und die Kinder und Jugendlichen sind so die letzte Stufe dieses Systems, kommt in die Rolle des Erfüllers. Eigentlich sollte eine Schule aber etwas sein, was Kinder und Jugendlichen an ihren Kern heranführt, an ihre Persönlichkeit, an ihr kreatives Potenzial. Und ich habe neulich einen Vortrag von Margit Rasfeld gelauscht. Also das ist diejenige, die ehemalige Direktorin, die die Schulen im Aufbruch gegründet hat und die Fridays gegründet hat und eine Zeit lang ja auch mit einem Bus und Schülern durch die Republik gefahren ist, mit Gerald Hüther im Boot, unter dem Motto Lernlust statt Schulfrust. Das ist schon das ganze Programm. Sie sagt, die Kinder, also Margit Rasfeld sagt, die Kinder gehen mit 97% kreativem Potenzial in die Schule und kommen mit 2% wieder raus. So, wie kommt's? Kinder werden angehalten, für fremde Ziele sich abzurackern. Sie kriegen die permanente Botschaft, ich genüge nicht, und reflektieren das auch. Es gab jetzt in Leipzig eine Aktion von Oberstufenschülern, die haben Da einer hat irgendwie die Mauer durchbrochen und hat, statt zu lernen, einen Brief geschrieben an Mitschüler, wie es ihm geht eigentlich. Und das hat eine Lawine ausgelöst, und so sind über 70 Briefe entstanden, die dann auch veröffentlicht wurden, wie es den Schülern geht. Also das sind jetzt Jugendliche, 16, 17, 18-Jährige, ne? Ich lerne in der Schule, dass ich permanent, dass ich nicht genüge, ist die Kernbotschaft. Ich werde verglichen. Ich muss eine Fassade hochhalten, weil es geht immer darum, dass es einem gut geht, und schlecht gehen hat gar keinen Raum. In Wirklichkeit geht es aber vielen sehr schlecht. Ja, ich habe schon gesagt, ich werde verglichen, benotet, in ein Rastersystem reingedrückt, wo ich meinen Sinn nicht mehr finde. Das ist das Allerwichtigste, wo ich mein Potenzial gar nicht mehr spüre und wo ich letztlich dann von meinen Gefühlen und auch meinem Körper abgeschnitten werde und mich selbst meiner selbst entfremde.
Absolut, ja.
So, das führt dann zu dem Phänomen, was ein Wissenschaftler namens Marquardt, er hat einen Doppelnamen, aber der erste Teil fällt mir gerade nicht ein, unter dem Namen Burnout Kids veröffentlicht hat.
Spannend, ja.
Also Burnout ist ja die Folge einer Inkohärenz im Gehirn, dass das, was man tut und wofür man sich abrackert, mit den inneren Zielen nicht kongruent ist, nicht in Deckung kommt. Da ist also, dann kommt irgendwann die Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und dann schallt die Antwort aus dem Inneren eigentlich nichts. Ich komme gar nicht mehr drin vor. So, und das ist natürlich, es geht darum, funktionstüchtige Räder im wirtschaftlichen Räderwerk heranzubilden. Ne? Das ist das Ziel. Und in diesem Ziel ist eigentlich jeder irgendwie Opfer und Objekt.
Ja,
das die Ausführenden. Mit immer einem gewissen Rand natürlich von noch Bewegungsfreiheit, zum Glück. Und das ist unterschiedlich, wie stark sich jetzt auch Kollegen mit diesem System identifizieren oder nicht. Da möchte ich auch nachher nochmal drüber sprechen. Also über die Nischen und Freiräume, die es dann doch zum Glück noch gibt.
Ja, danke Christian für, ja, es ist leider so, ja, du hast das eigentlich sehr treffend schon geschildert, auch noch ein bisschen aus deiner Sicht. Ich nehme es natürlich als Mutter wahr, wie wir alle so, wir haben eh schon so viel zu tun, ja, also und wir sollen dann noch mehr, jetzt setzen sie sich mit dem nochmal hin oder mit dem Kind oder mit der Tochter und machen noch mehr Hausaufgaben oder das reicht noch nicht, da muss noch mehr gemacht werden. Wir wissen gar nicht mehr, wann wir das alles machen sollen. Und mir widerstrebt das auch inzwischen, weil ich natürlich auch viel weiß und verstanden habe. Und wir sind halt in diesem System, ja, und das ist halt echt schwierig. Dabei sollten wir die Kinder ja eigentlich von der Seite halt von der Bildung, von Bildungsauftrag und wir als Eltern sollten die Kinder ja stärken und ermutigen, anstatt noch mit Druck und Bewertung rauszuwollen. Und wir wissen ja auch, was das mit uns gemacht hat. Ja, dann entwickeln sich Glaubenssätze, die fangen natürlich bei uns im Elternhaus an, was wir alle bekommen irgendwie Glaubenssätze mit, aber wir können es so gut wie möglich wenigstens machen, je bewusster man ist, das dann auch zu lösen. Aber das ist alles dann Arbeit, die dann später gemacht werden muss im Laufe des Lebens, wenn man das machen möchte. Und das dauert sehr, sehr lange, ja.
Es liegt im Ganzen eine missverständliche Auffassung von dem zugrunde, was Lernen eigentlich ist. Da können wir in die Antike zurückgreifen und uns bei Heraklit nochmal anschauen, was Lernen eigentlich ist. Der hat nämlich gesagt, Lernen ist nicht ein Fass füllen, sondern ein Feuer entfachen. So, und dieses Feuer ist schon da. Und das ganze Potenzial ist schon da. Das heißt, ein Kind, was auf die Welt kommt, ist nicht ein leeres Blatt, wo man jetzt ganz viel draufschreiben und reindrücken muss, sondern das hat seine eigenen Impulse, seine eigene Message. Das kommt mit ganz viel innerer Mission auf die Welt. So, und eigentlich müsste es darum gehen, dieses alles entdecken und fördern zu helfen.
Absolut, ja. Und das passiert leider im Moment nicht. Oder ich weiß nicht, wie lange das schon so ist. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer wieder stärker ausgeprägt. Jetzt gab es ja auch eine PISA-Studie wieder, die dann da vielleicht
mal. Ja, man setzt immer an der falschen.
Bekommen, ja.
An der falschen Stelle an, dann kommen noch früher die Tablets in den Kindergarten und das geht alles völlig an dem vorbei, in welcher Welt ein kleines Kind eigentlich lebt. Das lebt in Bildern und Märchen und Geschichten. Und da kann man es abholen und da kann man es auch berühren und mit dem Tablet wirklich in Wirklichkeit nicht. So, das ist einfach daran vorbei. Ja.
Ja.
Also da ist ganz viel da im Kind und im Jugendlichen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich an einem Schultyp arbeite und den mir ja auch gesucht habe, als junger Lehrer, wo zum Glück, wo das kreative Potenzial doch noch eine große Rolle spielt und wo die Entwicklung der Persönlichkeit im Zentrum steht, wirklich. Und es gibt ganz viel künstlerisches Arbeiten in der Mittel- und Oberstufe und ja, in allen Stufen eigentlich. Ganz viel Klassenspiele, Theater, Malen, Steinhauen, Holzarbeiten, Nähen und Gartenbau, auch ganz wichtig. Ne? So, großes Angebot, in dem ein Kind rauskriegen soll, auch spielerisch rausfinden soll, was liegt mir, womit gehe ich in Resonanz, ist auch so ein Schlüsselbegriff, Resonanz, womit, was bringt mich zum Schwingen, wo fühle ich mich zu Hause innerlich. So. Mhm. Und jetzt finde ich es wichtig, wir haben ja auch Abschlüsse. Wir haben also die sogenannten zentralen Abschlussprüfungen. Bei uns sind die in der 11. Klasse, sind eigentlich in der 10., aber in der Waldorfschule wird das dann erst ab der 11. zugelassen. Und wir haben Abitur auch. Und ich habe viele Jahre Abitur abgenommen. Und habe so gemerkt, auch bei den Kollegen, wir waren ja jetzt alle Waldorflehrer, so was unheimlich hilfreich ist, wenn man das ganze Spiel mitspielt, des Trainierens für die Prüfung, und das aber auch das ein bisschen wie ein Spiel betrachtet. Mhm. Es geht nicht um Leben und Tod. Es ist kein Tod, Ernst da reinzubringen. Nehmt das ernst, ja. Aber da, es gibt auch noch was anderes.
Mhm.
So dass so ein gewisser Abstand bleibt, so die Erfahrung bleibt, ah ja, und ich bin auf jeden Fall genug und ich bin auf jeden Fall als Mensch anerkannt und akzeptiert. Und meine Zugehörigkeit hängt nicht davon ab, ob ich jetzt ein 1er-Abi mache oder nicht.
Mhm.
Das ist unheimlich wichtig, diese Botschaft. Und das gilt genauso für Eltern, finde ich.
Ja.
Dass die Kinder spüren, vor allen Dingen spüren, niemand ist enttäuscht von mir, wenn ich nicht die gewünschte Note bringe. Das ist das Schlimmste. Ja, wenn die Mutter sagt, ich bin enttäuscht von dir, dann kann man mein Kind rudern sehen, wirklich, wenn es so eine Botschaft kriegt.
Richtig.
Das kann es also nicht sein, sondern du bist in jedem Fall gut und du gehörst in jedem Fall dazu und keiner lässt dich hier fallen.
Mhm.
Ja, das ist bei unserem Schultyp dann auch der Grund, warum wir kein Sitzenbleiben haben und die Klassenzugehörigkeit nicht verhandelbar ist, sondern einfach eine gegebene Größe.
Mhm.
Wenn einer einen Durchhänger hat mit 14, 15 und eine Zeit lang nichts macht, dann kommt er schon wieder rein ins Boot.
Ja, dann seid ihr dann auch voll im Vertrauen, ja. Mhm.
Ja, wir sind im Vertrauen und nicht in der Kontrolle und in der Überprüfung und in der Vergleichskultur und so weiter, sondern im Vertrauen, ganz richtig. Das spüren die.
Ja, natürlich, weil du baust ja, es geht ja immer dann wieder um das Thema Beziehung aufbauen. Weil Kinder lernen, wollen ja immer lernen, du hast das sehr schön vorhin schon gesagt. Ja. Aber sie lernen nicht von jemandem, der vor der Klasse steht, da irgendwas langweilig runterbetet oder überhaupt keine Beziehung zu den Kindern aufbaut oder zu einem Kind. Das macht es dann noch schwieriger, wenn der Stoff vielleicht schon langweilig erzählt wird und die Person auch eben nicht den Bezug hat, stelle ich mir das schwierig vor, könnte ich auch nicht mehr lernen. Und dann heißt es aber, das Kind hat halt die Note X bekommen und die ist halt schlecht, obwohl die eigentlich müsste man, ich habe es neulich gehört von einem Freund von mir, der meinte, der Sohn war größer, war mutig und hat gesagt, eigentlich gehört die 4 ja nicht nur mir, die gehört ja auch dem Lehrer.
Sowas zum Beispiel, wunderbare Denkfigur.
Ja, also das ist dann wieder so wie so...
relativiert.
Ja. Oder weißt du, wenn die Kinder auch, oder wenn sie größer werden, sich auch mal trauen, ein bisschen kritisch was zu hinterfragen, wenn sie jetzt gestärkt werden vom Elternhaus, wir sind der sichere Hafen, wir sind da. Und wie du sagst, ich versuche das auch zu sagen, gib dein Bestes, aber du bist gut so, wie du bist. Und wenn die Note mal schlecht ist oder dir das Fach nicht liegt, dann ist das kein Weltuntergang, dann ist das nicht, du bist okay. Ja, und...
Genau, und an der Stelle ist wirklich unser Beitrag, den wir als Eltern leisten können. Und da ist deine Arbeit unglaublich verdienstvoll, finde ich, dass du da die Eltern oder in deinen Kursen die alleinerziehenden Mütter stärkst und hier in diesem Podcast die Eltern stärkst und ihnen diese Botschaften gibst. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern das auch wirklich fühlen.
Mhm. Ja, das...
Das heißt, es setzt eine innere Arbeit voraus. Und
genau, das die innere Haltung. Ich habe mir auch nochmal
so im Vorfeld jetzt überlegt, hier von diesem Podcast. Was ist eigentlich wichtig, dass die Eltern, die Kinder an ihren Eltern erleben?
Mhm.
Da finde ich es unglaublich wichtig, dass die an ihren Eltern was Forschendes, was Offenes, was Fragendes erleben. Und erleben, die sind auch Menschen und die sind auch unterwegs und die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, wir sitzen eigentlich in einem Boot.
Richtig.
Wirklich, die haben einen Vorsprung, klar, weil die älter sind, aber wir sitzen letztlich in einem Boot.
Und
diese Qualität des selber noch Lernens und selber forschend sein und selber unterwegs seins, tolerant seins, das ist ja jetzt hochpolitisch auch ein hochaktuelles Thema.
Mhm.
Heute in Aachen eine Riesendemo gegen Rechtsradikalismus, heute Abend. Also Toleranz ist ein Riesenthema.
Ja.
Dass das die Kinder an ihren Eltern erleben.
Mhm.
Und dass sie vor allen Dingen erleben, ich sag's nochmal, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen, ich bin genug.
Das kann man leider nicht oft genug sagen, weil wenn du das jetzt in der Lehrerrolle sagst, komm, gib dein Bestes oder wenn jemand mal einen Hänger hat oder so, wir vertrauen da, wir sind da im Vertrauen und bewerten dich da nicht. Also, dass sie es auch von der Seite spüren und eben auch von uns spüren, dass wir ihnen das immer wieder sagen, weil es leider von in der Außenwelt so oft eben, wir leben in einer absoluten Fehlerkultur, machen wir uns nichts vor.
Genau, dann entsteht Fehlerangst.
Es wird immer nur geguckt, wo bist du noch nicht optimiert. Mhm. Aber wollen wir denn, jetzt schweife ich vom Thema ab, aber wollen wir denn nachher alle die gleichen Leute haben? Das ist doch total langweilig und hat nichts mehr mit Individualität zu tun. Ja, wo bleibt da dann die Vielfalt?
Naja, es gibt Kräfte, die das wollen und wir gesellen uns mal gerade nicht dazu und stärken die andere Seite. Mhm. Natürlich ist Kreativität was absolut Individuelles.
Ja, keine Frage, ja.
Da liegt ja auch der Reiz drin. Ja, also wo waren wir stehen geblieben, was Eltern sein dürfen, dass die Kinder sie wirklich als ein gutes Vorbild, ein kraftgebendes Vorbild erleben. Ah ja, da wollte ich noch was zu sagen. Jetzt nochmal zurückkommt auf diese Leipziger Schüler, die ja nur exemplarisch sind für Schülerschaft. Ne? Das größte Leid ist das Gefühl, überhaupt nicht gesehen zu werden. Wenn ich nicht gesehen werde, bin ich in gewisser Weise gar nicht richtig da. Also ich fühle mich nicht da. Ne? Also ich entwickle ja meine Identität in Resonanz mit anderen. Und deshalb ist das so unheimlich wichtig, sowohl für Lehrpersonen und vor allen Dingen aber auch für Eltern, dass sie ihr Kind sehen. Und sehen heißt nicht beurteilen, sondern sehen heißt sich aufmachen, sich leer machen und einfach mal wahrnehmen. Wer bist du? Interessant. Und alles ist interessant.
Ja, das stimmt absolut, Christian. Und ich kann dazu auch sagen, und die Eltern damit stärken, ich brauchte da einige Jahre und habe an mir gearbeitet. Das fängt ja immer alles bei mir an. Und ich habe gemerkt, wo ich dann halt, wir nennen es verwickelt, aber wo ich halt eben gefangen in Glaubensmustern oder was ich übergestülpt bekommen habe, unbewusst. Und was ich dann einfach natürlich ich möchte das Beste machen und gebe das an meine Kinder weiter. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, aber irgendwie ist da was. Und dann habe ich aber bei mir dann die Arbeit gemacht. Und dann in dieser Entwicklung und dass ich richtig authentisch geworden bin, ist mein Herz auch mehr aufgegangen. Und für meine Kinder, ich habe meine Kinder echter gesehen, weil ich habe sie vorher ja auch irgendwie haben wollen, weil ich es ja nicht besser wusste, also in gewisser Weise. Und jetzt hat sich das sehr, sehr schön entwickelt oder darf sich noch immer entwickeln. Das ist ja, es kommen ja neue Herausforderungen und jeder Tag ist anders. Aber ich versuche sie zu, oder ich sehe sie und ich gebe ihnen den Raum und die, da kommen wir auch nochmal drauf zu, diese Grundbedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit, dass sie das spüren, ich bin da, ich sehe sie und ich bin aber auch authentisch. Das ist ganz wichtig für uns Eltern.
Also dieses, jetzt kommen wir mal gerade zu dem Ort, wo wir uns begegnet sind, nämlich wir sind uns begegnet in einer Folgeorganisation der Ausbildung bei Gerald Hüther, bei Professor Dr. Gerald Hüther zum Potenzialentfaltungscoach. Und daraus ist von einigen wenigen hervorgegangen die Initiative von Gerald Hüther angeregt zu einer Akademie für Kinderliebe. Und deren oberstes Ziel ist eigentlich das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen.
Ja,
so kann man es zusammenfassen.
Gar nicht sagen, ja.
Das ist so das Allerwichtigste. Und es geht eben um Potenzialentfaltung. Und diese Betrachtungsweise hat natürlich ganz weitreichende Konsequenzen für das ganze Schul-, Ausbildungs- und Erziehungssystem. Da möchten wir zu beitragen, da neue Haltungen und Gesichtspunkte an die Hand zu geben. Wir sind da gerade dabei,
jetzt genau, das aufzubauen.
Podcast, ne? Ja. Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Bin ich sehr dankbar für.
Ja, ich auch, ja.
Das entsteht.
Sehr schön. Und da, ja, ich denke, da ist auch vieles, du hast es ja auch schon, was Schule im Wandel, Schule im Umbruch.
Im Aufbruch.
Aufbruch, genau.
Schule im Aufbruch, ja.
Es gibt ja vieles, aber ich finde es toll, dass so viel entsteht und dass sich Menschen zusammenfinden. Und ich fand das auch, als wir uns kennengelernt haben mit den vielen anderen, die da jetzt an der Akademie arbeiten, dass man da nicht alleine ist. Weil oft hatte ich das Gefühl, man ist so alleine oder man fühlt sich so hilflos. Und das wollen wir ja auch dann ändern, dass dann Menschen zu uns finden, die dieses Anliegen auch haben oder sich ratlos fühlen oder alleine. dass es nicht so ist. Und das ist, ich glaube, da ist das ganze Digitale echt gut, dass wir, obwohl wir uns nicht kennen, wir führen Gespräche mit Menschen, an denen würden wir vielleicht so vorbeilaufen. Man würde sich über was Oberflächliches unterhalten, aber nicht so vertraut, weil wir haben eben ein Anliegen, was eine gute Basis schafft und tiefere Gespräche schneller herstellt, oder? Wie würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Als Vernetzungsunterstützer Nummer eins, auf jeden Fall, ne? Ersetzt aber nicht die Präsenzbegegnung, aber es ist einfach die zweite Wahl und es ist gut, dass es sie gibt, würde ich auch sagen. Ich würde noch gerne was sagen zur Bewertungskultur, was mir gerade in den Sinn kam, ne? Also wir dürfen uns nicht wundern, wenn unsere Jugendlichen und auch schon Kinder inzwischen auf Likes Jagd sind, bei TikTok oder sonst wo. Weil wenn sie keine Anerkennung bekommen in der Einrichtung, wo ihr Haupteinsatzfeld ist, dann suchen sie sich halt woanders. So, ganz logisch, man braucht Anerkennung und Likes sind natürlich ein ganz zweitrangiger Kompromiss, aber besser als nichts dann vielleicht, ne?
Hast du den Eindruck, wenn du das jetzt so ansprichst, und wir nehmen mal noch dazu, das ist jetzt das, wenn sie noch größer werden, aber auch, es geht ja schon recht früh los, dass die Kinder dann halt also gamen, also rumspielen halt, also Computerspiele, also Nintendo und alles solche Sachen eben spielen. Ich hätte die Gespräche ja auch teilweise mit den Kindern, also mit dem Großen eher, das wie so eine Frustbefriedigung, würde ich es fast schon nennen, weil da dürfen sie das ausleben, was schon nicht mehr geht. Ja, es sei denn, man schafft es irgendwie dann, wenn entweder mit einer guten Schule oder guten Lehrern oder eben zu Hause, dass es vielleicht nicht so stark ist oder vielleicht gar nicht noch in dem Alter da ist. Aber ansonsten, wenn du es von beiden Seiten, also nehmen wir mal an, stark bekommst, dann würde ich vielleicht mich da auch reinflüchten, weil das ist meine Fantasiewelt. Da kann ich nur machen, was kann rumballern oder irgendwas machen, weil da wird mir mal nichts
sagen. Das ist auf jeden Fall so, dieser Zusammenhang. Und man merkt, also ich habe jetzt wirklich jetzt viele Jahrzehnte schon Erfahrung und was ich beklagen muss, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Schülern immer kürzer wird. Also, dass die mal sich über einen längeren Zeitraum konzentrieren auf was, ist kollektiv etwas, was weniger wird, was abnimmt. Und das ist, ich bin jetzt Sprachlehrer, also wenn man irgendwie was vermitteln will und einüben will, ist das echt Knochenarbeit, ne? Gedächtniskräfte nehmen dramatisch ab. So, das sind die Folgen. Da gibt's ja sehr schöne Studien von dem Ulmer Professor, wie heißt er jetzt? Also Digitale Demenz war eines seiner frühesten Bücher und ist eines der neuesten, die digitale Seuche oder so ähnlich. Befällt's gerade, du weißt, wen ich meine, Harald. Ja. Du weißt.
Aber ich weiß.
Ja.
Nach einem heißt.
Fällt mir gleich wieder ein.
Wer das dann googeln möchte oder suchen möchte, findet es da dem Buch.
Ja, kannst du auch in die Shownotes, aber mir fällt es auch gleich ein.
Das kann ich ja verlinken. Ja, da ist viel. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder von der Elternsicht spreche, sind dann auch überfordert, weil du ja wieder eine Diskussion hast. Du musst ja erstmal schon dazu bringen, dass er Hausaufgaben machen. Ja, also wenn nehmen wir mal so die normalen Schulen oder wo viel Hausaufgaben auch noch sind, das ist schon mal schwierig, die Diskussion. Dann machst du vielleicht abends noch dann Essen, dann hast du noch Sachen zu organisieren. Und dann wollen die natürlich irgendwie vielleicht gamen und dann lässt du das dann halt zu, weil du nicht noch eine Diskussion haben willst. Du verhandelst dann über die Zeit. Also ich habe jetzt Glück im Moment bei uns, das ist das gar nicht jetzt mehr der Fall. Weil irgendwie, ich glaube, das Private, weil sie so viel Freiraum auch haben oder mit Freunden wirklich frei draußen spielen können, das ist bei uns noch möglich, ist das Bedürfnis dann nicht da.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Beobachtet.
Ja. Das kann man auch erleben auf Klassenfahrten, wenn da ein schönes Live-Programm ist, wird das Handy völlig uninteressant. Ist eben wirklich eine Ersatzgeschichte weitgehend.
Hast du denn da Möglichkeiten? Ich meine, das ist ja dann auch nicht einfach für euch Lehrer, wenn ihr das beobachtet, dass diese Aufmerksamkeitsspanne so abnimmt. Hast du da gute Erfahrungen, wie du sie wieder dann doch begeistern kannst oder abholen kannst?
Also was wir von vor allen Dingen bei den Kleinen, aber auch sonst, was wir ganz viel versuchen zu pflegen, ist, dass der Unterricht atmet. Also, dass es immer Ausatmenphasen gibt, dass es immer Entspannungsphasen gibt. Mit spielerischen Dingen, mit rhythmischen Übungen, wo der Körper einfach auch ganz viel zu tun hat. Die Kleinen haben ganz viel Freispielzeit und lernen dadurch viel besser. also die Lernzeiten verkürzt und die Spielzeiten vergrößert, dann kommt das dem Lernen zugute in Wirklichkeit.
Ja, das.
Und nicht, wenn man die Übungsblätter und die Lernzeiten verlängert, sondern da wird der Überdruss immer stärker.
Ja.
Widerstand dagegen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil oft heißt es ja, die Kinder müssen ja schon ab jungen Jahren schon stillsitzen oder sollen sich konzentrieren. Dabei wollen sie sich ja auch noch viel mehr, was du sagst, immer zwischendrin mal wieder bewegen.
Ihr Lebenselement bewegen.
Und dann wird auch oft vergessen, glaube ich, dass Jungs und Mädchen unterschiedlich sind. Einfach vom, wie weit sie sind, weißt du, oder die Grobmotorik und die Feinmotorik, das sind so viele Sachen, wo, das habe ich jetzt auch mal gelesen, was so unterschiedlich ist, aber sie sollen halt zusammen gleich funktionieren, ja, und dann kommt schnell irgendwie, wie gesagt, dann sind wir wieder bei den Optimierungen oder die Defiziten, würde ich es mal sagen, das heißt, du sollst dann eben abgeklärt werden auf verschiedene Sachen oder du bist zu aktiv, du kannst dich nicht konzentrieren, du kannst, hast eine Leserechtschreibschwäche, was auch immer, und das finde ich schade, weil oft hab ich von anderen Eltern dann gehört, wenn die Eltern dann unterstützen oder doch auch mal ein guter oder mehrere gute Lehrer als Vorbilder daran kamen, haben die Kinder nachher was ganz anderes hingelegt als das, was vorher diagnostiziert oder gesehen worden ist, ja, weil dann doch eben Menschen auf dem Weg waren, die an sie geglaubt haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja.
So, das wirft auch, finde ich, weitreichende Konsequenzen für das Bild einer zeitgemäßen Lehrerrolle. Also wir haben über Gerhard Hüther erfahren, dass das Wachstum ein sich selbst organisierender Prozess ist. Lernen entsprechend, wenn es gesund geschieht, auch. Deshalb dieses Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Mhm. Ne? Und insofern müsste der Lehrer eigentlich zurücktreten, Projektarbeit und sowas anbieten und als Mentor und Berater zur Seite stehen und aber nicht als derjenige, dem nachzubeten ist.
Mhm.
Man kann ja sagen, die traditionelle Schule hat eigentlich zwei Urväter. Das eine ist die Kirche mit der Beratungs- bzw. Belehrungskultur und das andere ist das Militär, mit dem Gleichschritt, dem durchgetaktet sein.
Ja, das hast du sehr gut verglichen.
Und beides, das stammt nicht von mir, das stammt von Margit Rasfeld.
Finde ich sehr schön.
Aber auch. Ich finde es sehr treffend, ne? Also
absolut.
Kirche und Militär zusammen im Verbund prägt die Signatur von traditioneller Schule.
Ja, absolut. Ich meine, du hast ja vorhin schon mal ein bisschen von einem, also du bist ja bei der Waldorfschule, kennst ja die Waldorfschule-Pädagogik schon sehr, sehr lange und hast ein bisschen schon auch angerissen, wie das bei dort gelebt wird oder was ich auch sehr, sehr schön finde. Und dann gibt es natürlich auch andere Konzepte, andere Schulen, Privatschulen oder vielleicht auch schon gute öffentliche Schulen, die da auch gemerkt haben, dass sich da auch was ändern müsste. Wir wollen ja jetzt keine Werbung für die eine oder andere Art.
Nee.
Es geht ja eigentlich darum, Christian, ich glaube, da haben wir ja auch im Vorfeld schon Gespräche geführt, dass es darum geht, egal in welcher Schule das Kind jetzt ist oder wie die Situation ist, es sollte eben darum gehen, dass man die Kinder, ja, wie sollte ich sagen, mehr ermutigt, die Talente fördert, sie auf ihrem Weg, du kannst das wahrscheinlich als Lehrer noch viel schöner sagen, aber mir als Mutter bleibt...
Wieder abholt, wo sie
ja, dass diese Bewertungsrolle rausgeht, dass das, dieser Druck rausgenommen wird, dass da nicht immer dran gezogen wird.
Richtig.
Das würde ich mir sehr wünschen, dass egal, wenn jetzt uns jemand auch zuhört als Lehrer und natürlich auch die Eltern, dass wir da irgendwie da umdenken dürfen.
Ganz genau.
Das ist nicht so sein.
Also, da ist auch wirklich jetzt, was Elternhaus und Schule, Lehrer angeht, im Grunde ein übergeordnetes gemeinsames Motiv, nämlich die Haltung. Also, was ist meine Haltung, aus der heraus ich das Wachstum, das Lernen von Kindern und Jugendlichen begleite? Und da kann beurteilen und messen und vergleichen und zerstückeln des Unterrichtsstoffs und so weiter, das kann nicht der richtige Weg sein. Und da ist ganz viel im Umbruch, auch an allen Schultypen.
Mhm.
Also es gibt ja auch an den Regelschulen ganz viele Kollegen, die sich widersetzen und die merken, dass das sozusagen wieder die Natur ist, was da die Rahmenrichtlinien und Lehrpläne und Curricula vorschreiben.
Mhm.
Und versuchen was anderes, da ist ziemlich viel im Gange.
Mhm.
Auch an den Montessori-Schulen, die jetzt auch ganz viel auf diesen Autonomiepol zum Beispiel setzen, ist, finde ich, auch sehr wichtig. Peter-Petersen-Schule, ne? Von denen stammt, von Peter Petersen stammt dieser Begriff Kopf, Herz und Hand.
Mhm.
mögen am Erziehungsgeschehen beteiligt sein. Und andere Schulen, wie die Waldorfschulen, haben sich auch auf ihre Fahnen geschrieben, aber es stammt woanders her. Mhm. Ist auch egal. Ich will nur sagen,
ja,
es gibt übergreifende, übergeordnete Motive, die verbinden.
Mhm.
Und das, muss ich sagen, Effizienzmodell der Zukunft ist Co-Kreativität, ist Teamwork, ist Zusammenarbeiten und nicht mehr dieses Einzelkämpfer.
Absolut. Das beobachtet man ja auch in der Arbeitswelt kann man das ja auch beobachten, dass zum Glück jetzt auch da einige Manager oder Coaches draußen sind, die auch versuchen, auch den Blick wieder zu öffnen. Nicht, dass ein Chef einem sagen muss, was ich zu tun habe und mich noch kontrolliert, was ja in der heutigen Welt leider noch oft der Fall ist, sondern eher, dass, wie du sagst, dieser co-kreative Prozess, jeder hat seine Stärken, Teamarbeit und mal schauen, was draus wird und das eben auch zu fördern. Und wenn wir das unseren Kindern jetzt nicht beibringen, Wir wissen noch gar nicht, wo die Reise genau hingeht mit der Digitalisierung und welche Jobs wegfallen, was neu sich formen darf. Aber wenn wir die Kinder in solchen starren Mustern lassen oder ihnen zeigen, du musst der Stärkste sein, du musst dich durchsetzen, du musst der Beste sein, darum wird es nicht mehr gehen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, wie du das...
Ja, die anstehenden Probleme sind so auch nicht zu stemmen, ne?
Mhm.
Also die planetarischen Probleme, es geht nur. Das
gemeinsam ist.
Im Moment ist doch so ein Aufbegehren des alten Denkens mit diesen Kriegen, diesen idiotischen Mindsets, die dahinter stehen.
Mhm.
Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Das ist wie so ein, als ob das Alte nochmal so
aufräumt,
ne? Und nochmal zeigt, hier bin ich. Aber es hat keinerlei Zukunft. Es macht nur Zerstörung. Das können wir leider hinreichend erleben im Moment.
Wie sagt Albert Einstein immer, du kannst das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen. Ja, du musst woanders ansetzen, sonst läufst du immer irgendwo wieder gegen die Wand oder hast das gleiche Problem, aber du löst es nicht.
Nicht mit dem gleichen Denken kannst du, wie es entstanden ist. Ne? Kannst es nicht lösen, musst du dein Denken erneuern. Da sind wir ja wieder an den Punkt. Ne?
Richtig.
Forscher sein, unterwegs sein, nach neuem Ausschau halten, offen bleiben.
Ja, absolut.
Und wenn die Kinder das an uns erleben, dann entwickeln die sich auch und dann finden die auch ihren Weg.
Ja, und weil ich auch weiß, selbst wenn es bei uns auch später kam, wenn sie sehen, dass wir Lösungen finden oder auch zuversichtlich sind oder im Vertrauen oder nicht in dem Mangel oder in dem Meckern oder irgendwas sind, dann auch wirklich sagen, komm, mir geht's jetzt auch mal nicht gut, dass sie es auch mal bei uns sehen, also als Eltern und aber einfach, dass wir sagen, ich werde aber eine Lösung finden.
Ja, super.
Oder ich arbeite an mir oder ich mir geht es heute mal schlecht, aber das dann, weil wir
finden einen Weg.
Aber wir finden einen Weg oder ich finde eine Lösung dafür. Und ich glaube, das können die Kinder auch ruhig sehen, weil das gibt dann auch Zuversicht. Auch wenn sie vielleicht auf dem Weg vielleicht auch die ein oder andere unangenehme Erfahrung gemacht haben. Wir können ihnen ja nicht alles ersparen, weil das Leben ist.
Nee, also wie Gerald Hüther so schön sagt, man muss ihnen Probleme zum Lösen geben, aber sie müssen für sie lösbar
machbar sein.
Bloß nicht alles wegnehmen und alles machen wollen, das schwächt.
Richtig.
Und unlösbare Probleme lösen schwächt natürlich auch, ist klar. Ja. Also da gibt es den goldenen Mittelweg. Ne?
Mhm. Ja, ich meine, du kennst ja, mein Thema ist ja starke Mütter für starke Kinder. Es fängt alles bei uns an und da arbeite ich ja in meinem Programm, helfe ich ja Müttern. Ich habe mich ja nur jetzt auf Mütter halt spezialisiert, eben werdende Mütter oder Mütter, die auf ihrem Weg schon sind oder Unterstützung benötigen. Dabei und das Gleiche machst du ja eigentlich auch als auf der Schulebene. Wie würdest du das beschreiben, wenn man jetzt sagt, was wir brauchen, würde ich jetzt so sagen, starke Lehrpersonen oder Lehrer, eben, um auch starke Kinder von der Seite zu fördern? Was fällt dir dazu noch ein?
Ja, und starke Lehrer, also heißt bestimmt nicht Alpha-Tiere. Die sich als Heerführer zur Verfügung stellen. Nein, sondern starke Lehrer heißt wirklich in sich gefestigte, offene Lehrer, die wahrnehmungsbereit sind.
Mhm.
Denn das ist das Grundnahrungsmittel. Ich will gesehen werden, ich brauche, dass man mich wahrnimmt. Für wahrnimmt. Also nicht irgendwie anders haben will, als ich bin, sondern so, wie ich bin ich wahr. Und das ist erstmal gut und genügt. Und dann kann ich durchstarten. Ne, das braucht's. Wie auch die Idee von Verbundenheit und Freiheit. Also ich muss mich verbunden fühlen und ich fühle mich verbunden, wenn ich wahrgenommen werde, wenn mich jemand sieht und mich nicht einfach loslässt und fallen lässt und dann kann ich raus in die Welt und kann mich bewegen. So, und das braucht bei den Lehrern auch, diese Grundhaltung. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also ich bin ein großer Freund von an unserem Schultyp von diesen Präsentationsveranstaltungen, also Klassenspielen, aber auch Zwölftklassarbeiten, wo die Vorträge halten, Achtklassarbeiten, wo die 14-Jährigen ihre kleinen Vorträge halten. Und das ist so toll zu sehen, wie die leuchten, wie die hinterher gewachsen sind. Ja, das ist so toll. Und das Niveau ist total unterschiedlich. Der eine macht so eine kleine Sache, der andere macht ein Riesending, eine halbe Doktorarbeit. Jeder hat nach seinem Vermögen.
Ja, unterschiedlich.
Also darum geht es überhaupt nicht, eine vereinheitlichte Messlatte da irgendwie zu errichten, sondern es geht darum, dass jeder nach seinem Vermögen was aus sich macht und da Freude bei hat.
Ja.
So, das ist sozusagen das Geschenk, das dann zu sehen, das ist toll, wirklich. Also das
glaube ich dir. Ich glaube, dann mögst du auch als Lehrer keinen anderen Weg mehr sehen, ja, dass du es anders.
Nee, wobei es gibt artverwandte Schultypen, die ganz ähnlich.
Ja, ja, ich meine jetzt,
ganz
wenn
ähnlich, ganz wenn ähnliche
du
Werte haben. Ne? So,
ne? Könntest du dir, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Lehrer und ich erlebe das jetzt aber noch anders als du und ich bin jetzt total frustriert, weil ich irgendwie mit meinen Ideen oder was ich ändern möchte oder das, was ich so sehe, da, wo ich gerade bin, irgendwie nicht weiterkomme. Was würdest du Lehrern empfehlen, wo könnten sie sich Hilfe, Inspiration oder was kann man da machen? Ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich jetzt an irgendwo bin, wo ich mich nicht mehr wohlfühle oder wo ich irgendwie mal an meine Grenzen stoße, weil ich glaube, das ist auch oft der Fall.
Es gibt natürlich denkbar auch eine Grenze, wo man sagen muss, du musst das System verlassen.
Mhm.
Aber das ist ja keine gute Lösung, wenn alle Lehrer, die eine kritische Distanz haben, das System verlassen. Ne? Ich finde es wichtig, dass man innerhalb dieses unfreien und konditionierenden Systems Nischen sucht. Und das gilt auch für die Lehrer. Also, dass sie sich wirklich Momente suchen, Klassenstunden, wo die einfach Gespräche suchen, Begegnungen suchen. Dass sie also Nischen suchen, wo sie wirklich auf den Menschen gucken und an dessen Entwicklung interessiert sind und ein etwas leichtfüßigeres Verhältnis entwickeln zu dem, was da zu tun, getan werden muss.
Mhm.
Also diese Erfüllerseite zwar machen, weil es geht nicht anders. Wir können das Bildungssystem nicht mal ebenso umkrempeln, aber wir können es unterwandern, indem wir wirklich andere Werte da reinschleusen.
Mhm.
Und das machen ja auch viele Kollegen, auch an den Regelschulen, wenn die jetzt ein Theaterprojekt machen oder so ein Fach wie Verantwortung etablieren, wo die Kinder rausgehen und anderen helfen. Ja, zum Beispiel Flüchtlingskindern. Es gibt ja ganz viele Initiativen, wo Kinder sich vollkommen anders erleben und ihre Selbstwirksamkeit erleben und daran erkraften und die fühlen sich toll. Ja, das ist plötzlich, ach ja, jetzt erlebe ich Sinn, ich erlebe Selbstwirksamkeit, ich kann was machen. Das Schlimmste ist ja diese Ohnmacht. Also es gibt eine enorm zunehmende Zukunftsangst und auch planetarisch, also eine richtige Klimaangst als Befund. Und wenn das jetzt gekoppelt ist mit so einer Defizitkultur, wo man immer nur bewertet wird und das Gefühl hat, eigentlich, ich kann überhaupt nichts machen, das macht krank.
Mhm. Auf Dauer, ja.
Also auf die Dauer macht das richtig krank. Und deshalb ist es so wichtig, im Kleinen Erlebnisse zu verschaffen, wo die ihre Wirksamkeit erleben.
Mhm.
Ja, sagt ja immer, die brauchen was. Also Gerhard Hüther, Mensch, wo die sich drum kümmern können. Ja, wenn die jetzt ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen oder eine Katze oder was haben, wo die sich drum kümmern können. Das ist toll. So eine Aufgabe. Ah ja, ich bin wichtig, ich werde gebraucht, ich kann was tun. Und letzteres ist das Wichtigste. Ich kann was tun.
Mhm.
Ja, und ich kann was.
Mhm. Genau, ich kann was. Ich kann
was. Ich kann nichts und ich kann was.
Richtig, mal andersrum betrachten.
Die Botschaft, ich kann nichts, die kommt also dann von offizieller Seite leider viel zu viel. Und das ist so wichtig, dass auch eben Eltern da was entgegensetzen und ihren Kindern das Erlebnis verschaffen. Du kannst was.
Ja, und ihnen das auch vors Auge führen oder auch ihre Stärken sehen und die auch rausbringen, ja, dass sie da auch aufblühen dürfen, ja.
Ja.
Ja. Ja, lieber Christian, was würdest du sagen, wenn wir jetzt unser Gespräch so betrachten, wo wir so du aus deiner Perspektive, ich aus meiner, was können wir unseren Zuschauern, zum Hörern, was können wir denen was Positives, weil wir wollen ja, wir haben natürlich schon viel kritische Themen angesprochen, was ja auch gut ist. Und natürlich ist nicht alles schlecht und wir wettern ja nicht jetzt gegen die öffentliche Schule und sagen, die Privaten sollen, weil das ist ja nicht das, wir haben ja gesagt, es geht generell um die Schule, egal in welchem System oder wie sie heißt, dass sich da vieles ändern darf. Und bei den Eltern natürlich auch, ja.
Also mir fallen da zwei Leitfragen ein, mit T, nicht mit D. Also zwei leitende Fragen. Die innere Haltung ein bisschen steuern mögen und generieren helfen. Die erste Frage ist, was brauchst du? Immer wieder diese Frage, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Was stärkt dich? Und die zweite Frage ist, was habe ich noch nicht gegeben? Also ist da noch Luft nach oben? Kann ich da noch was machen?
Das finde ich sehr schön, ja, was du gerade sagst, ja. Das sind eigentlich ganz einfache Fragen.
Ganz einfach.
Die wir uns jeder, egal in welcher, es geht ja nicht um Rolle also auch, sondern auch als wirklich die Person, die du und ich bin und jeder andere, die wir uns immer wieder auch fragen können. Ne? Und natürlich unsere Kinder, also nicht nur Kinder, die Heranwachsenden, die Erwachsenen, jeder von uns. Ja. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und mir fällt da noch jetzt spontan so ein Satz ein, den ich mir halt ganz oft sage, den kennst du auch, was tut mir eigentlich gut? Ja, oder tut mir das eigentlich gerade gut? Und dann kann ich schneller eine Entscheidung treffen, nein, dann kann ich dann auch mal was absagen oder ein klares Nein bekennen oder eben auf mich auch besser hören. Das sind so einfache Sätze, die wir uns immer wieder, wenn wir irgendwo sind und ein bisschen entweder fremdgesteuert, was auch immer, wo wir oder uns unter Druck fühlen. Das klappt nicht immer, weil manchmal sind die Bedingungen noch so, dass wir nicht sagen, ich bin jetzt in dem Hamsterrad noch oder irgendwo drin und kann jetzt hier nicht einfach mal den Revoluzer spielen und da rausbrechen. Aber schon irgendwo, wo kann ich das schon machen oder immer mehr leben?
Genau, also diese Dinge wirken ja in homöopathischen Dosen, sozusagen hoher Potenz. Ja? Kleine, steter Tropfen hüllt den Stein.
Nein.
Das sagt ja jeder spirituelle Lehrer, sagt, die Routinen sind's. Die Baby-Steps, die kleinen Schritte, die aber regelmäßig. Ja, sehr schön.
Sehr schön.
Ja, jetzt ist mir weg, ich wollte noch was sagen, gerade was du, jetzt ist es mir leider weggerutscht. Gerade als du das ausgeführt hast, so schön, wollte ich noch was dazu sagen.
Mit dem, was tut mir eigentlich gut?
Ja, genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Was tut mir eigentlich gut? Also was du eben beschrieben hast, ist eben auch etwas, was mich wieder zu mir zurückführt, zu meinem Kern und zum Kontakt zu mir. Und dagegen ist so exzentrierend diese Fear of Missing Out, also diese Angst, ich muss eigentlich überall sein. Das ist ja ein Begriff, der auch jetzt aus vom Handygebrauch und Social Media stammt, ne? Das Gefühl, ich muss überall sein, ist überhaupt nicht zu schaffen, führt ins Hamsterrad, ist hoffnungslos.
Richtig, ja.
Wir werden aber durch die Werbung und alles Mögliche werden wir dazu ständig angehalten, überall zu sein.
Ja klar, die haben ja auch ein Interesse an uns. Wir sollen ja der
natürlich
konsumiert, genau, abgelenkt, das heißt, im Außen sein.
Auch so einen Gegenakzent zu setzen.
Ja, sehr schön, Christian. Ich finde, du hast es jetzt sehr schön noch gesagt. Ich finde, die zwei Sätze, vielleicht auch noch mit meinem dritten Satz dazu, können wir uns öfter immer mal wieder fragen, um einfach wieder mehr angebunden zu sein oder authentisch und zufriedener, vielleicht auch glücklicher zu sein. Ja, lieber Christian, ich habe mich total...
Vielen Dank.
Sehr gerne. So schön, dass du heute bei mir warst und es hat mich total gefreut und ich fand das ein sehr, sehr schönes, auch zum Schluss noch inspirierendes Gespräch. Also es war sehr schön, aber einfach, dass wir auch wieder den Mut, die Hoffnung reinbringen.
Man kann immer was machen. Ja.
Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass auch meinen Zuhörern das Gespräch mit Christian gefallen hat und dass ihr vielleicht auch ein paar Impulse oder Ideen mitgenommen habt und dass eben ja den Kopf in den Sand stecken sicherlich nicht die Lösung ist oder es besser macht. Ja, und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, wünsche ich allen Zuhörenden, Eltern, Müttern auch.
Danke, Christian. Danke. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
So schön, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar anregende Impulse, Inspiration, Mut mitnehmen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und sicher ist, wenn du jetzt nur den Podcast hörst, wird er dein Leben nicht verändern. Es braucht mehr, es braucht die Umsetzung und es ist ein Weg, der hoch und runter geht. Und ich hoffe, dass du diesen Weg mit mir gehst, mit uns. Es braucht uns Mütter, die noch authentischer leben und mehr dadurch auch verbunden mit ihren Kindern sind. Lass es uns wie eine Sisterhood sehen, dass wir uns zusammentun und füreinander da sind, um Hilfe fragen, wenn wir Hilfe brauchen und diesen Weg nicht alleine gehen. Dazu soll dieser Podcast ermutigen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zu meiner Arbeit finden möchtest und mein Online-Programm oder zum nächsten Podcast, dann schau gern in den Shownotes nach oder abonniere meinen Channel. Bis dahin von Herzen, deine Jana.